Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast, den es auf dieser schönen Welt gibt. Und wir neigen uns dem Ende entgegen. Die Bundesliga ist auf der Zielgeraden und wir werfen da nochmal einen Blick drauf und haben auch Historisches in den internationalen Wettbewerben. Deshalb bin ich überglücklich, dass Moritz mir zur Seite steht und wir das Ganze mal durchgehen können. Hallo Moritz.
Die Überglücklichkeit ist genau auf meiner Seite, Anton. Das kann ich nur so zurückgeben. Ich freue mich sehr drauf und ich finde es irgendwie ganz schön. Geht dir mit Sicherheit genauso, wenn man sagt, ja, die Saison neigt sich dem Ende zu. Man hat ja die WM danach noch. Also irgendwie fühlt sich das so an, als wäre das erst so der Anfang vom Ende, beziehungsweise dann das Ende ist der Anfang eines Neuen, wenn du verstehst, was ich meine.
Absolut, das irgendwie, war philosophisch genau richtig.
Ja, irgendwie ganz schön auch. Also fühlt sich an so ähnlich wie vor 2 Jahren bei der Heim-EM.
Ja, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Wir haben uns mal wieder dazu entschieden, etwas fast schon Weltneues zu machen und uns erstmal auf einen Flug rund um die Welt zu begeben. Denn da gab es wirklich Spiele, die, ich nenne es mal so, besprechungsreif sind. Es gab die Halbfinals in der Champions League und in der Europa League und bei beiden ist eine Menge passiert, über das man mal so ein bisschen reden sollte. Fangen wir mal an mit den Bayern, die Paris Saint-Germain zu Gast hatten. Und nach diesem Hinspiel haben ja alle damit gerechnet, dass es wieder ein absolutes Feuerwerk wird. Und ich sag mal so, es war zumindest an Spannung relativ gut besiedelt. Denn am Ende ist es ein 1:1 geworden, aber da gab es eine ganze Menge, über das man sprechen musste. Und leg du doch gern einfach erstmal los. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie ist dein finales Fazit beim Ausscheiden der Bayern?
Also bevor wir zu den strittigen Szenen kommen, glaube ich, so hat dieses frühe Gegentor der Bayern auch dem Spielverlauf und auch der Spannung, die, finde ich, noch größer hätte sein können und natürlich auch dem Unterhaltungswert, nicht unbedingt gut getan. Das haben die Bayern auch enorm schlecht verteidigt. Das hat mich sehr geärgert, weil du dann in so ein Spiel einfach reinkommst und nach 2,5 Minuten legst du hinten. Ja, wenn man sich die Entstehung anschaut, Leimer und der rechte Innenverteidiger, ich glaube Upamecano ist es in dem Fall, schieben beide so total weit vor und PSG spielt halt so ein ganz simples, Kvaratskhelia lässt den klatschen und geht dann in die Tiefe und dann ist da niemand mehr. Und dann auch ausbaufähig, wie man dann Spieler verteidigt, die dann in die Box reinkommen, so auch eben einer davon, Dembélé, der dann das Tor macht. Da wurde sich auch nicht so wirklich umgedreht, mal aus Stanisic-Sicht, um zu gucken, wo sind denn hier die Gegenspieler, die ich irgendwie abdecken muss. Alle drei in der Mitte haben auf den Ball geschaut und dann war Dembélé ganz frei. Das war sehr ärgerlich, weil ich glaube, das hat dann vor allem dafür gesorgt, dass PSG es dann sehr defensiv gespielt hat danach. Und super krass konterlastig und halt deutlich defensiver auch als im Hinspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es so gespielt hätten, wenn es 0-0 gestanden hätte über eine lange Zeit. Vielleicht hätten sie dann schon auch ein bisschen mehr nach vorne gemacht, weil sie natürlich auch wissen, dass sie den Bayern wehtun können. Aber genau, So war es dann eben sehr defensiv und, wie ich finde, überragend gut verteidigt von Paris. Also wie wenig gute Chancen Bayern hatte. Kane, der dann in der Nachspielzeit das 1-1 macht, es dann noch ein bisschen knapper aussehen lässt, als es am Ende war, hatte, glaube ich, seinen ersten wirklich freien Abschluss in der 94. Minute. Das sagt schon auch viel aus, ist jetzt nicht das erste Top-Spiel, in dem Kane so ein bisschen abgemeldet wurde. Ich verzichte da bewusst auf dieses Goes Missing, weil es liegt nicht an Kane, sondern es liegt halt daran, dass er kein Stürmer ist, der halt mit Tempo und mit weiten Laufwegen dann plötzlich mal sich irgendwie freiläuft, sondern er muss halt eben in dieser Gefahrenzone stehen und wenn du da gut gedeckt wirst, dann kannst du nicht viel machen. Deswegen nehme ich ihn so ein bisschen raus, aber für mich überragend gut verteidigt von PSG und deshalb relativ ungefährdet. Klar, es gibt ein paar Szenen, über die wir gleich noch reden, von denen ich auf jeden Fall auch deine Meinung hören möchte als Bayern-Fan. Aber am Ende finde ich es verdient, wenn man auch sieht, wie viele Chancen PSG dann so im Konter hatte, wie oft Neuer auch gut gehalten hat, kann man, finde ich, nicht sagen, dass es unverdient war, auch wenn natürlich die ein oder andere strittige Szene dabei war.
Bin ich zu 100% bei dir. Also das war von den Bayern einfach auch zu wenig und du hast es perfekt analysiert. Dieses frühe Gegentor hat so ein bisschen auch Wind aus den Segeln genommen, was so die Stimmung generell anging, hatte man das Gefühl, weil es ist schon so, finde ich, dass die Allianz Arena und die Bayern-Fans gerade bei so großen Spielen schon auch eine richtige Energie entfachen können. Wird ja immer so ein bisschen belächelt, weil es ist ein großes Stadion, was zwar immer voll ist, aber die Stimmung ist jetzt gerade in der Bundesliga nicht immer auf dem Top-Top-Niveau, aber bei diesen Champions-League-Spielen eben schon. Das hat man auch bei Real gemerkt. Und das hat natürlich auch jeder gehofft, dass es jetzt gegen Paris wieder so sein wird, dass das Publikum eben auch nochmal die Mannschaft mittragen kann. Und da hat das frühe Gegentor natürlich extrem auf die Stimmung gedrückt. Und dann bin ich wirklich unglaublich begeistert davon gewesen, wie Paris das wegverteidigen konnte und wie diszipliniert sie in ihrer Defensivarbeit auch waren, ohne jetzt komplett ihr Spiel sein zu lassen. Also du hast es ja gesagt, sie hatten ja selber auch noch gute Chancen. Also da muss man einfach auch den Hut ziehen, was für eine Reife, was für eine unglaublich gute Mannschaftsleistung das auch von den Parisern war. Gleichzeitig bin ich auch einfach ein bisschen enttäuscht, weil die Bayern auch nicht das auf den Platz gebracht haben, was es eben dann bräuchte, um Paris gefährlich zu werden. Du hast es gesagt, da waren ganz, ganz wenige gute Abschlüsse mit dabei. Na klar, man kann immer sagen, ne, wieso, wenn Musiala den einen Schuss seiner 43. oder was es ist, ein bisschen besser platziert oder Tah den Kopfball aufs Tor bringt und. Das hat dann auch gefehlt, so ein bisschen das Spielglück. Was natürlich dann auch noch mit reinkam, sind diese strittigen Entscheidungen. Und ich muss sagen, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen seit diesem Spiel und ich war während des Spiels gar nicht so angefressen darüber irgendwie. Aber so mit der Zeit und dann noch mehr, hat man hier da was gelesen und hier was gelesen und dann ist bei mir jetzt auch echt so gekommen, dass ich schon verdammt verärgert war. Also jetzt gerade inzwischen zum Zeitpunkt der Aufnahme geht schon wieder einigermaßen, aber da gab es auf jeden Fall den ein oder anderen Moment, wo ich gemerkt habe, Mann, also das wirkt schon nach. Das ist schon nicht ganz unangenehm, denn ja, fangen wir an mit der nicht gegebenen gelb-roten Karte gegen Nuno Mendes. Das geht einfach nicht. Also was da passiert ist, ist, finde ich, ja, man kann es fast schon sagen, ein Skandal. Also dass angeblich dann der vierte Offizielle was reingerufen hat und ein Handspiel von Leimer gesehen haben will. Also das kannst du doch nicht machen. Wann gab es das denn mal, dass ein vierter Offizieller so direkt konkret in eine Bewertung einer Spielszene mit eingegriffen hat? Wenn es der Linienrichter gewesen wäre, okay, ne, dafür sind die Assistenten da, ne, die zeigen ja Fouls genauso an, aber das habe ich noch nie gehört. Und dann auch noch eine so wichtige, große Entscheidung, die dann auch noch falsch war, ist für mich ein absoluter Skandal. Das darf natürlich nicht passieren auf diesem Niveau. Und da sind wir dann bei der Schiedsrichteransetzung, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber erstmal vielleicht deine Einschätzung dazu. Ich meine, gut, eigentlich gibt es da keine zwei Meinungen, denke ich mal, aber wie hast du es gesehen, wie würdest du das Ganze bewerten?
Ja, auf jeden Fall eine große Fehlentscheidung. Es war ja nicht mal Hand von Leimer, also es war ja, man konnte, ich finde, so wie die Bewegungs, genau, der Bewegungsablauf ist von Leimer, kann ich verstehen, dass der Gedanke aufkommt, hey, den könnte er gerade mit der Hand mitgenommen haben. So, er hat die Hand so flach angelegt am Körper, aber geht er auch so ein bisschen mit dem Oberkörper, mit dem Rumpf so runter, um den Ball eben so mitzunehmen. Man sieht in einer gewissen Einstellung dann in der Wiederholung klar, dass er ihn so mit dem Oberschenkel und dann mit dem Bauch mitnimmt. Glasklar keine Hand. Ich verstehe, warum man im ersten Moment das denken könnte. Als ich die allererste Wiederholung gesehen habe aus einem anderen Winkel, dachte ich, ah, okay, vielleicht geht's hier um. Da war ja auch am Anfang gar nicht klar, war es jetzt ein Leimer-Handspiel oder war es irgendwas anderes. Ich habe auch am Anfang gedacht, vielleicht hat er irgendein Handspiel gepfiffen von Leimer, der den Ball danach aus Protest in die Hand genommen hat oder so. So wie das ist keine Hand des Gegners. Aber dann stört mich vor allem, wie du auch richtig gesagt hast, der vierte Offizielle, der steht ja an der Mittellinie. Das heißt, der hat es von hinten gesehen. Das ist eigentlich auch schon absurd, dass du, der Spieler läuft von dir weg. Leimer war ja in der Pariser Hälfte in Richtung Pariser Tor unterwegs. Da dann zu sagen, ja doch, da habe ich was gesehen. Also wenn das tatsächlich so passiert ist. Und dann musst du in dem Moment einfach die Klappe halten. Also Es ist nicht wirklich einfach aufzulösen. Das Problem ist ja, dass du eben bei der Gelb-Roten keinen VAR zur Hilfe nehmen kannst. Das heißt, wenn man sagt, ich wünsche mir da ein bisschen Zurückhaltung des vierten Offiziellen, und dann musst du ja auch sagen, okay, dann will ich, dass der Schiedsrichter in dem Fall vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger ist. Und wenn der Schiedsrichter dann aber, wenn du dann sagst, er muss dann sofort da sein und dieses Handspiel von Mendes pfeifen, das wäre eins gewesen, aber ich glaube einfach, du willst, in dem Moment solltest du eher ein bisschen vorsichtig sein, damit du nicht aus Versehen mit einem falschen Pfiff das Spiel entscheidest, im Sinne von, ich gebe jetzt, keine Ahnung, gebe jetzt vielleicht gelb für ein Handspiel, das keins war, aber weil du es eben auch nicht überprüfen kannst, aber in dem Fall wäre es halt eins gewesen, also der Schiedsrichter hätte es einfach sehen müssen. Mich würde sehr interessieren, ob der Schiedsrichter die zweite Aktion dann als strafbares Handspiel aus und auch als absichtliches Handspiel ausgelegt hätte, wenn diese Sache vorher nicht gewesen wäre. So war es so ein bisschen dieses, ich gebe mir einen Ausweg, um nicht gelb-rot zeigen zu müssen, was einfach scheiße ist. Also das ist dann so ein, ja, der wäre mit gelb-rot runtergeflogen, aber vorher war ja schon was, deswegen kann ich das leider nicht machen.
Genau, das ist es, ja.
Und das ist kacke, das ist einfach insgesamt eine grobe Fehlentscheidung und falsch entschieden worden vom ganzen Gespann. Wie genau da die Abläufe waren, weiß man nicht, aber klar, das ist bitter und ist natürlich auch ein Weltklasse-Außenverteidiger, der da rausgenommen worden wäre, der Olise in dem Spiel, kann man ja auch mal sagen, absolut kalt gestellt hat. Ja. Deswegen wäre es natürlich eine Riesenveränderung im Spiel gewesen, klar.
Ja, diese Szene bringt leider halt so viele mögliche Diskussionspunkte mit. Dieser generelle Ablauf war schon so skurril, weil eigentlich entscheidet der Schiedsrichter auf dem Feld, glaube ich sogar, kurzfristig, dass es ein Handspiel war von Nuno Mendes. Dann bekommt er irgendwie ein Signal von außen und zeigt dann ja sogar so einen Daumen nach oben in Richtung Seitenlinie von PSG, glaube ich war es. So im Sinn von, hey, alles gut, wir haben davor noch das Handspiel von Leimer gepfiffen. Und das kann natürlich einfach nicht sein. Und das bringt auch wieder, finde ich, so eine Art Diskussion mit rein, was den VAR generell angeht, weil es ist irgendwo verständlich und okay, dass jetzt nicht bei jeder gelb-roten Karte mit eingegriffen werden kann, weil viele Fouls dann auch Auslegungssache des Schiedsrichters selbst sind, was ich auch okay finde. Aber in dieser Situation zum Beispiel sind es ja klare Fakten. Da ist keine Auslegungssache. Da wurde etwas falsch entschieden. Und dann muss man sich ja auch fragen dürfen, wenn der VAR dafür da sein soll, dass eben keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden oder eben klare Fehlentscheidungen überprüft werden können, wieso kann er dann da nicht eingreifen, um das Spiel gerechter zu machen? Weil das war jetzt ja einfach quasi ungerecht und falsch entschieden und schadet ja auch dem Schiedsrichter genauso wie dem Spiel an sich. Deswegen, ich verstehe diese Regelung schon, aber es ist trotzdem, finde ich, dass es trotzdem schade, dass quasi immer noch trotz VAR klare Fehlentscheidungen dann eben bestehen. Wegen einer Regelauslegung, weil gesagt wird, hier darf jetzt nicht angegriffen werden. Aber wie blöd ist es denn, dass es da nicht angegriffen werden darf? Wir haben ja diese technischen Hilfsmittel.
Das Ärgerliche ist ja auch, dass die Regel zur WM geändert wird. Ne? Also ab der WM in den USA, Mexiko, Kanada darfst du bei gelb-roten Karten eingreifen, darf die zweite überprüft werden und dann auch für die kommenden Saisons. Also diese Regeländerung ist vor ein paar Monaten bekannt gegeben worden, dass die eben zum Sommer, zur neuen Saison und jetzt eben auch schon zur WM greift. Also in 4 Wochen wäre diese Szene gecheckt worden und wäre Nuno Mendes vom Platz geflogen. Also bei der WM muss er aufpassen. Da darf er das nicht nochmal machen. das ist super ärgerlich und das bringt uns dann, finde ich, zu einer weiteren Szene, die fast schon so ein bisschen untergeht. Diese Abseitsstellung von Kane, wo der Schiedsrichter abpfeift, bevor überhaupt Kane irgendwie weiter aufs Tor zuläuft und den Abschluss setzen kann. Wir haben in der Wiederholung gesehen, kein Abseits. Und das ist halt so ein Thema, das ist halt so dieses Handling eines Spiels, was einfach halt falsch ist, einfach total schlecht ist. Und da entstehen dann leider diese Verschwörungstheorien, dass man dann halt sagt, warum macht er so einen einfachen, unnötigen Fehler, der absolut nicht Not tut. Lass doch laufen, ist jetzt auch nicht so eine Szene, wo Kane dann mit 3 Mitspielern in 5 Gegenspieler reinrennt, weil es gibt ja schon auch so den Gedanken, man will auch Zweikämpfe verhindern, wenn es jetzt der Meinung des Schiedsrichtergespanns klar abseits war, dann muss man die jetzt nicht in irgendeine dynamische Zweikampfsituation reinrennen lassen. Am Ende verletzt sich da einer und du hättest es schon vorher abpfeifen können. Kane wäre da alleine aufs Tor zugelaufen, hätte zumindest mal einen klaren Torschuss setzen können. Und da halt vorher abzupfeifen, ist ein absurd dummer Fehler. Der Linienrichter hat auch die Fahne sofort gehoben. Lass doch laufen. Also der Schiedsrichter hat trotzdem die Möglichkeit zu sagen, wenn die Fahne hochgeht, ich lass laufen und pfeife erst danach ab, wenn er den Abschluss gesetzt hat. Und sowas ist halt komisch. Ich bin der Letzte, der da diese, wer hat mehr bezahlt und die haben sie den Schiri gekauft. Ich finde sowas absolut Schwachsinn. Mir macht das keinen Spaß. Wir werden sowas eh nie erfahren. Falls sowas wirklich mal passiert sein sollte, okay, dann ist es grotesk, aber ich finde, das Leben macht mehr Spaß, nicht sofort in allem irgendeine Verschwörungstheorie zu wittern, aber es ist einfach ein absoluter Headscratcher, warum er da abpfeift, weil das einfach super easy im Nachhinein hätte überprüft werden können. Und so hat er den Bayern möglicherweise eben auch zumindest eine hochkarätige Torschance geklaut.
Ja, und da sind wir dann beim großen Überthema eigentlich. Erstmal vorweg will ich sagen, ich werde hier um Gottes Willen nicht sagen, die Bayern sind hier nicht weitergekommen, weil der Schiedsrichter Fehler gemacht hat. Der Anspruch der Bayern war es und muss es auch sein, auch dieses Spiel ja unter normalen Bedingungen auf ihre Seite ziehen zu können. Und das haben sie fußballerisch nicht geschafft. Auch 11 gegen 11 sollte das der Anspruch sein, dass sie, wenn sie ins Champions-League-Finale einziehen wollen, da auch die Möglichkeit haben, zu Hause das Spiel zu gewinnen.
Ganz kurz, bevor du weitermachst, weil das genau der Gedanke, den ich auch hatte, ist, das würde ja bedeuten, gerade bei dieser Mendes-Szene, die Bayern haben keine Chance, im 11 gegen 11 weiterzukommen gegen Paris. Und das ist ja nicht Denkweise. Das ist natürlich ein absurder Fehler und das wäre natürlich ein krasser Vorteil gewesen für Bayern. Aber lass uns nicht so tun, als wäre PSG absolut unbezwingbar im 11 gegen 11. Also das ist ja, sonst hätten die Bayern ja gar nicht antreten müssen, weil mit einem Platzverweis kannst du nicht rechnen. Also das war auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, so, ja gut, dann können wir ja nicht gewinnen, hat man da so teilweise als Gedankengang gehört oder gelesen. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn.
Das ist Schwachsinn, aber es ist natürlich trotzdem auch wirklich ein Thema, das jetzt über die gesamten letzten Jahrzehnte fast schon immer wieder horrende Fehlentscheidungen gerade gegen deutsche Teams getroffen werden. Gut, vielleicht hat man da so ein bisschen das deutsche Auge für, vielleicht gab es sich und da auch nochmal für andere Teams, aber trotzdem sehr, sehr gefühlt auffällig. Aber genau, lassen wir das so ein bisschen außen vor. Ich finde trotzdem weiterhin dieses ganze übergeordnete Thema der Schiedsrichteransetzung sehr, sehr fragwürdig, weil ich will dem Kollegen João Pinheiro jetzt auch nicht zu nahe treten, aber es ist nun mal so, dass das mit Abstand das allergrößte Spiel war, was er jemals gepfiffen hat. Zuvor nur mal im Achtelfinale der Champions League aktiv gewesen. Das ist das größte Spiel gewesen. Das hatte auch gerade nach dem Hinspiel noch mal einen größeren Hype. Mhm. Diese beiden Mannschaften wurden ja gefühlt schon als vorgezogenes Finale. Der das gewinnt, der wird Champions League-Sieger hier und da. Riesiger Medientrubel. Und dann diese Schiedsrichteransetzung kommt nicht in meinen Kopf, weil, wie gesagt, nichts gegen ihn. Der soll natürlich auch seinen Weg gehen und sich weiterentwickeln dürfen und große Spiele vielleicht irgendwann mal leiten dürfen. Aber wenn du das größte Spiel dieser Saison auf internationaler Ebene hast, wieso setzt du da nicht auch einen Schiedsrichter, der diesem Niveau entsprechend ist? Weil, wie gesagt, das soll keine Ausrede dahingehend sein, dass die Bayern deswegen halt es nicht geschafft haben. Aber du hast es ja auch gerade schon richtig gesagt. Es gab eben so auch kleinere Szenen im Handling des Ganzen, die einfach nicht gut waren. Und am Ende hat es ihm ja sicher auch geschadet. Also das Medienecho war ja auch sehr negativ teilweise gegenüber ihm. Und das nicht zu Unrecht, weil er eben Fehler begangen hat, beziehungsweise Fehler gemacht hat. Und ich verstehe nicht ganz, warum er dann in diesem Spiel zum Einsatz gekommen ist. Dass alle Szenen, die so kritisch beäugt wurden, oder fast alle, dann auch noch mit portugiesischer Beteiligung waren, dann gehen wir schon wieder in diese Verschwörungstheorie-Richtung. Ja. Aber ist natürlich nochmal ein lustiger fader Beigeschmack, der den ein oder anderen Internet-Troll da auch in die Hände fällt. Aber ja, für mich einfach unglaublich unglücklich, weil es war ja jetzt ja nicht quasi, man wusste ja, wie groß dieses Spiel ist. Und es war abzusehen, dass das einfach sehr groß auch beäugt wird und sehr großes Interesse erzeugt. Und wenn dann eben solche Sachen entstehen, dann schadet es am Ende gefühlt allen. Vor allem natürlich auch dem Schiedsrichter selbst, der eben, ja, keine gute Eigenwerbung machen konnte für sich, sage ich mal. Weil es eben auch ein großes, schwieriges Spiel war. Trotzdem keine Ausrede sonst nee. Was. Die Bayern haben nicht gut gespielt, aber es war, es gab eben viele diskutable
Szenen. Ich finde, das eine schließt ja immer das andere nicht aus. Nur, also man darf ja trotzdem die Ansetzung, man darf auch trotzdem den Schiedsrichter selbst kritisieren, ohne zu sagen, das ist der einzige Grund, warum die Bayern nicht weitergekommen sind. Ich finde immer, das ist wichtig, dass man trotzdem auch diese Kritik üben darf. Das heißt ja nicht, nur weil die Bayern nicht alles richtig gemacht haben und sich vielleicht auch sportlich dann nicht verdient haben über diese zweiten 90 Minuten, gibt es trotzdem Sachen, die man kritisieren darf. Ich finde halt, man muss es auch so sehen, so ein Spiel dieser beiden Mannschaften, die beiden besten Mannschaften der Welt sind gerade, sind sich, glaube ich, viele einig. Und es ist ein Halbfinal-Rückspiel der Champions League, es geht um den Finaleinzug, hat ja dann auch die besten Schiedsrichter der Welt verdient. Die Bayern stellen ja auch nicht ihren dritten Torwart auf oder jemanden aus der zweiten Mannschaft. Und dann, finde ich, gehört es halt von der UEFA auch genauso, dass man einen seiner besten Schiris einsetzt. Ich weiß nicht genau, was es für Gründe gab, ob die vielleicht irgendwie unpässlich waren, aber dass der eben so wenig Erfahrung hat in diesen Spielen, beziehungsweise gar keine in Spielen mit dieser Strahlkraft, dann fragt man sich schon, warum es dazu kam. Da gibt es viele Schiris, die mir auf Anhieb einfallen, die ich da lieber gesehen hätte. Und deshalb, auf jeden Fall komisch, vielleicht noch schnell die Elfmeterszene oder mögliche Handelfmeterszene, als der Ball da João Neves an die Hände fliegt, als sein Teamkollege, ich glaube Marquinhos war es, den Ball klärt.
Es war Vitinha, das war Vitinha. Alles Portugal. Ich bin auch schon in der Verführungstheorie.
Okay. Ja, ja. Nicht schlecht. Ja, was sagst du zu der Szene?
Ich finde es grundsätzlich okay, so wie die Regel auch ist, und kann auch akzeptieren, dass das kein Elfmeter ist. Es ist nur so ein bisschen dieser fade Beigeschmack, weil der Elfmeter gegen die Bayern im Hinspiel bei Alfonso Davies zumindest mal in der Sache ähnlich war. Ich verstehe voll, die Argumentationskette ist auch richtig. Vitinha schlägt den Ball raus. Davies verteidigt im Hinspiel quasi eine Flanke damit, die in den Strafraum reingeht und. Also man kann schon auch regeltechnisch sehr gut ausarbeiten, warum das eine jetzt ein Elfmeter war und das andere nicht. Und ich finde auch richtig, dass es jetzt keinen Elfmeter gab für die Bayern. Aber es war auch leider, da kann ja auch der Schiri oder die Spieler oder sonst wer nichts für, aber es war halt diese drei Minuten, wo quasi das eine Handspiel nicht gepfiffen wurde von Mendes, dann zwei Minuten später das Handspiel von João Neves auch nicht. Und dann war es natürlich aufgeladen, da denkt man sich, was ist denn jetzt los? Also der pfeift ja gar nichts mehr für die. Aber ja, es ist regeltechnisch richtig, dass es da keinen Elfmeter gibt. Und wenn man ganz nüchtern nachbetrachtet drauf schaut, dann will man dafür eigentlich auch keinen Elfmeter haben. Also er schlägt den Ball raus. Das war jetzt nicht so, dass er damit plötzlich irgendwie eine Torchance oder so verhindert hat, sondern im Gegenteil, eigentlich war es fast schon negativ für die Pariser in der Szene, dass er den Ball dann noch im Strafraum hält so ungefähr. Und da finde ich okay, dass man da keinen Elfmeter gibt.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch nicht, dass die Szenen so krass vergleichbar sind, die Neves-Szene und die Davies-Szene im Hinspiel. Du hast es auch schon angedeutet, dass es halt für mich total wichtig ist, was ist es für eine Szene. Und auf der einen Seite wird der Ball rausgeklärt. Neves hat ja überhaupt kein Interesse daran, diesen Ball zu blocken. Also der würde ja den Ball gerne Richtung Mittellinie fliegen lassen. Hat halt dummerweise die Hände irgendwie hochgerissen, weil er sein Gesicht irgendwie schützen wollte. Es war ja einfach nur eine Schutzreaktion. Die klassische Schutzhand gibt es nicht mehr im Regelwerk, aber trotzdem ist er jetzt nicht irgendwie mit Armen nach oben wie der Volleyballblocker irgendwie durch den Strafraum gelaufen, sondern hat sie halt in diesem Schuss oder Klärungsaktion von Vitinha hat er sie halt hochgerissen. Sieht absolut absurd aus, wenn du das Bild anhältst, wo er den Ball halt eben blockt. Aber ich finde, also ich persönlich überlege immer ganz gerne halt so im Sinne des Fußballs, ist das ein Elfmeter? Ergibt es Sinn, hier Elfmeter zu pfeifen? Was wird sich der Spieler dabei gedacht haben? Und es gibt halt keine einzige logische Erklärung, warum João Neves diesen Ball hätte blocken wollen. Und deshalb ist es für mich einfach ein dummer Reflex und deshalb für mich auch so nicht zu pfeifen. Und die Davies-Szene im Hinspiel haben wir schon besprochen. Für mich ist es okay, da Elfmeter zu geben. Es gibt zwar diese Regel vom eigenen Körper und so, aber da geht es eben auch darum, der Ball die Richtungsänderung muss halt klar sein. Von, wenn er dir jetzt zum Beispiel an den Fuß fliegt und dann hochspringt an die Hand, dann wäre es was anderes. Aber die Flanke kam ja in einem ähnlichen Winkel dann weiter in Richtung seiner Hand und dann musst du da einfach ein bisschen besser aufpassen. Ich für mich komm einfach so zu dem Schluss, dass die Bayern zum einen Pech hatten mit durch Fehler des Schiedsrichtergespanns und das waren dann vor allem eben diese beiden Szenen mit Mendes und mit dem Kane abseits, dem vermeintlichen, so wie sie das Spiel gehandelt haben. Das war mindestens fahrlässig schlecht. Ich will ihnen keinen bösen Willen da unterstellen. Und dann hatten sie teilweise einfach Pech, weil sie super knappe Szenen regeltechnisch richtig ausgelegt bekommen haben. Und wenn du davon weiter weg drauf schaust, denkst du dir, ist eigentlich Wahnsinn, dass das eine dann ein Elfmeter ist und das andere keiner. Aber das ist einfach alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Und man hatte dann einfach das Gefühl, finde ich, dass sie angenockt waren. Olise hatte keinen guten Tag. Und dann hat es nicht gereicht, sich sportlich da so gefährlich zu zeigen, dass man Paris wirklich irgendwie in Bedrängnis bringen kann. Außer Luis Diaz hatte da keiner einen richtig guten Tag. Der war wieder brutal gut, fand ich.
Ja, so kann man es perfekt analysieren. Vielleicht noch eine letzte Frage, was ich so ein ganz bisschen kritisieren wollen würde. Ich fand, Kompany hat ein bisschen zu spät offensiv gewechselt. Jackson und Karl kamen dann jeweils in der, glaube ich, 80. und 85. rein. Klar, die Optionen sind jetzt gerade nicht so da.
Jackson ist auch kein offensiver Wechsel für mich. Also offensiver Wechsel heißt ja, du willst offensiver, du willst gefährlicher werden und ja.
Ja, böse Zungen würden auch das behaupten. Klar, der Gnabry-Ausfall, der wiegt schwer. Ja. Aber ich hätte mir da schon noch so ein bisschen, einfach weil du gemerkt hast, ja, dir läuft so ein bisschen die Zeit davon und so richtig die Impulse fehlen. Mhm. Ist ja nicht so, dass du niemanden mehr auf der Bank hattest. Auch ein Goretzka zum Beispiel hätte ich da noch gesehen. Also der muss da eigentlich, finde ich, noch reinkommen. Kann immer mal einen Kopfball setzen oder einen Distanzschuss. Ja, wir sind natürlich jetzt weit weg davon, irgendwie eine Trainerdiskussion oder eine Kritik an Kompany generell zu formulieren. Aber das, finde ich, zumindest mal konnte man mal ansprechen, dass es vielleicht noch so einen kleinen Tick hätte früher kommen können. Unabhängig davon hast du es perfekt gesagt. Es war schon unglücklich, aber auch nicht unverdient, dass die Bayern hier rausgeflogen sind. Und dementsprechend heißt der Finalist einmal mehr Paris Saint-Germain. Es wäre schon krass, finde ich, wenn diese Mannschaft es jetzt tatsächlich schaffen sollte, back-to-back die Champions League zu gewinnen. Das war jahrelang immer so ein Mythos, der dann irgendwann von den Königlichen von Real Madrid, der Champions League-Mannschaft schlechthin, dann irgendwann mal erreicht wurde, zwei Titel in Folge zu holen. Und dass dieses Paris, nachdem die ganzen Weltstars da waren, jetzt die Chance hat, das auch zu schaffen. Also, die haben ja jetzt auch wieder eine ganze Menge Weltstars.
Ja, genau. Nicht,
aber du weißt, von wem ich spreche, den drei da vorne. Neymar, Messi und Mbappé. Und jetzt hat es eben Luis Enrique geschafft, diese Mannschaft zu formen.
Und Julian Draxler meinst du natürlich noch.
Richtig, stimmt. Und Erik-Maxim Choupo-Moting.
Ja, Thilo Kehrer, ja, liebe Grüße.
Absolut. Ja.
Kevin Trapp.
Gute Männer, die es dann aber am Ende auch nicht geschafft haben. Und jetzt sind sie eben so kurz davor. Haben eine, glaube ich, ganz gute Chance. Ich finde, man darf Arsenal, und da sind wir jetzt beim zweiten Halbfinale angelangt, machen wir kürzer, keine Angst. Man darf Arsenal nicht abschreiben. Die sind defensiv extrem gut. Die können da auch ihre Nadelstiche setzen. Ich glaube, jetzt gerade so jeder blickt erstmal von außen so drauf im Sinne von, jo, wie viel wollen sie sich fangen gegen PSG? Aber ich glaube, das könnte spannender werden, als man vielleicht jetzt gerade denkt.
Ich glaube es auch. Ich glaube, es hängt alles davon ab, wie konzentriert und wie risikobewusst Paris das angeht. Ich will nur an die letzte Champions League erinnern, wo Paris dann im Finale hier in München auf Inter getroffen ist und Inter hatte, glaube ich, in der K.O.-Phase bis zum Halbfinale irgendwie zwei Tore kassiert oder so und alle so, okay, krass, die sind einfach super stabil, da haben sie Barca da in dieser engen Paarung da rausgenommen und dann hat Paris sie absolut zerlegt im Finale. Ich glaube, wenn sie das konzentriert machen und nicht irgendwie dumme Fehler machen und irgendwie sich auch nicht schnell irgendwie ein Standardgegentor fangen, dann kann Paris das auf jeden Fall locker schaffen. Ich sehe die auch super konzentriert. Luis Enrique hat die, glaube ich, wahnsinnig gut immer eingestellt und du siehst einfach, ich finde, was du jetzt auch, um nochmal ganz kurz irgendwie so den Unterschied zwischen Bayern und PSG irgendwie aufzuzeigen, ich finde, du siehst bei PSG, Safonov natürlich mal ausgenommen, aber die Feldspieler sind alles unfassbar gute, technisch gut ausgebildete Spieler. Und du hast das Gefühl, bei PSG, finde ich, kann jeder dieser 10 Feldspieler, der startet und natürlich auch viele, die noch reinkommen, kann halt mal eben so ein 1 gegen 1 oder ein 1 gegen 2 oder ein 1 gegen 3 gewinnen in einem Dribbling oder so. Und das brauchst du nicht zwingend, um erfolgreich zu sein, aber bei denen hast du halt das Gefühl, jeder Einzelne, ein Marquinhos, Nuno Mendes, kann halt mal 4 Spieler stehen lassen. Und das, also ich habe das Gefühl, die sind technisch so brillant und zwar in allen Mannschaftsteilen, dass du dich einfach so krass aus Druck lösen kannst. Du kannst da gefühlt halt keinen pressen. Also das ist, finde ich, einfach brutal. Und das haben die Bayern halt nicht auf jeder Position. Ein Kimmich, auch ein Pavlovic dribbelt halt nicht mal eben 3-4 Leute aus. Leimer vielleicht mal, wenn er irgendwie einen guten Moment hat. Stanisic nicht, die Verteidiger nicht. Also das ist für mich dann einfach Bayern hat, glaube ich, von der Art, wie die Mannschaft aufgebaut ist und wie sie zusammenspielt, hat sie auch eine überragende Mannschaft. Aber die kommt so ein bisschen mehr halt über ihre Abläufe. Und bei PSG kann halt jeder Einzelspieler irgendwas machen und trotzdem funktionieren die als Mannschaft gut. Und deswegen, glaube ich, sind die auch so schwer zu schlagen, weil du kannst halt denen so schwer gefühlt den Ball abnehmen. Die sind gegen den Ball zwar gut, aber die sind mit dem Ball so technisch fein versiert einfach, dass du, finde ich, da ganz schwer was machen kannst. Und weiß nicht, ob das so der Schlüssel ist, um eine Mannschaft in der heutigen Zeit erfolgreich aufzubauen, dass du einfach brutal gute Fußballer brauchst. Gefühlt sind es 11 Spieler, die in der E-Jugend als Zehner alles kaputtgeschossen haben und dann irgendwann auf eine andere Position geschoben wurden. Also so fühlt sich's an. Aber es hat mir irgendwie einfach sehr imponiert und Bayern hat so ein paar gute 1 gegen 1 Spieler, aber PSG hat halt gefühlt 15, finde ich.
Ja, also man kann nur den Hut ziehen vor dieser Mannschaft. Das ist ein Genuss, denen zuzusehen, wenn nicht gerade das eigene Team gegen sie ran muss. Also völlig verdient, wie gesagt, auch ins Finale eingezogen. Natürlich, ich bin ehrlich, klar, ich hatte auch die große und auch berechtigte Hoffnung, denke ich mal, bei dieser Bayern-Saison, dass es dieses Jahr klappen könnte mit dem Gewinn der Champions League. Und es ist ja so absurd, dass jetzt wirklich Bayern nur noch eine Finalniederlage gegen Stuttgart entfernt ist, dass es plötzlich eine eher negativ fast schon zu betrachtende Saison wird. Bei all diesen Rekorden und dieser Dominanz, die sie in der Bundesliga haben, ist jetzt plötzlich auch die Gefahr doch wieder real, dass man auch mit einer riesen Enttäuschung das Ganze beenden könnte. Das ist schon eigentlich Wahnsinn, ne? Bei dem, was sie dieses Jahr geliefert haben.
Ja.
Und da sieht man natürlich auch mal, das weiß man ja auch rund um den FC Bayern, was da die Ansprüche sind. Weil sobald du eben nur die Bundesliga gewinnst, ist das Jahr für dich eigentlich nicht so gut gelaufen, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Das ist natürlich absurd. Und aus vielerlei Fansicht bei anderen Lagern könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen assi, so, also dass diese Bayern-Ansprüche eben andere sind. Und da klammer ich mich auch gar nicht aus. Also natürlich freue ich mich darüber, dass sie die Bundesliga gewonnen haben, aber wenn es dann nicht auch noch der DFB-Pokal wird, dann ist man schon eher enttäuscht als glücklich. Das ist ein bisschen bescheuert, aber ist immer so. Und ja, dementsprechend, es ist verdammt bitter, weil eigentlich diese Mannschaft, dieses Team, ich glaube, auch aus neutraler Sicht kann man das behaupten, sich das dieses Jahr auch verdient hätte. Mit dieser Leistung jetzt im Rückspiel haben sie es nicht unbedingt verdient. Also da hat Paris es zumindest mehr verdient jetzt in diesem 1-zu-1-Duell. Aber overall gesehen, glaube ich, gibt es auch viele, die so ein bisschen mehr mitgefiebert haben mit den Bayern dieses Jahr. Auch weil Kompany eben so unglaublich sympathisch ist. Ein absoluter Sympathieträger, den ganzen Verein auch nochmal, glaube ich, teilweise für viele empfänglicher gemacht hat.
Ja.
Und ja, dementsprechend ist es einfach extrem bitter, enttäuschend, verdient, wie gesagt, auch, aber eben auch wirklich jetzt, ja, spannend, weil, wie gesagt, es nur noch eine Niederlage im Pokal entfernt ist und man redet plötzlich von einer ganz anderen Saison und bis vor kurzem hat man noch gedacht, es könnte eine historische Triple-Chance-Saison, die Bayern marschieren voran werden und jetzt muss man eben in Anführungsstrichen zittern, dass es dann bitte dann doch noch das Double wird.
Ja, ich würde sagen, wer dann ab kommender Saison der neue Trainer bei den Bayern wird, wenn sie das Finale verloren haben, darüber reden wir dann, wenn es passiert ist. Genau. Aber ja, ich verstehe deine Gefühlslage und ich glaube, ist auch normal, dass es so ist, einfach weil man lange nicht mehr so gute und so dominante Bayern gesehen hat und auch so in sich irgendwie schlüssige, stimmige Bayern, die halt nie irgendwie andere Themen haben gefühlt. Also wenn halt ein pinker Jogginganzug von Lennart Kahl das größte Thema ist, neben der Saison, neben des Platzes, dann hast du viel richtig gemacht. Also wir hatten jetzt neulich bei The Zone, hatten wir Uli Hoeneß im Interview und da hat er auch gesagt, dass es früher bei allen möglichen Presseterminen, Pressekonferenzen immer um irgendwelche anderen Sachen ging bei den Bayern und also auch so die letzten Trainer mit eingeschlossen, die Tuchels und Nagelsmanns, und wenn jetzt Kompanie auf der PK sitzt, geht es nur um Fußball oder wenn, dann natürlich mal um irgendein positives anderes Thema, aber es gibt nicht diese Nebenschauplätze, um die du dich dauernd kümmern musst. Ja. Und das ist natürlich schon ein enormer Erfolg, aber klar, sollte man das Pokalfinale verlieren, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann wäre das schon ein bitterer Beigeschmack. Aber vielleicht ist es auch jetzt rein auf die Champions League gesehen nochmal so eine Saison für die Bayern, wo sie nochmal so ein Stück weitergekommen sind und dann das jetzt nochmal so ein extra Hunger irgendwie entfacht, der dann dafür sorgt, dass sie nächstes Jahr vielleicht daraus lernen und dann in diesen Spielen nochmal besser da sind und andere Lösungen finden. Das gab es ja auch immer wieder bei so Top-Mannschaften, dass sie so ein, zwei Mal so herbe Rückschläge wegstecken mussten, um dann halt irgendwie ready zu sein für die nächste Saison und da dann alles richtig zu machen.
Absolut. Also man möge nur mal zurückdenken, 2012 das Finale.
Ja, genau.
Oder auch 1999. Also vor den ganz großen Erfolgen kamen ganz oft auch große Niederlagen. Dementsprechend, ja, kann man da, glaube ich, frohen Mutes auch in die Zukunft blicken als Bayern-Sympathisant.
Ja, Anton, ich glaube, dann war es das jetzt, oder? Mit der Folge, oder? Können wir abmoderieren?
Ja, machen wir Schluss. Ein kleines Spezial, schön, dass ihr da wart. Nein, natürlich nicht, denn wir haben ja eine riesig große, tolle Nachricht noch zu verkünden. Was heißt zu verkünden? Wir dürfen darüber berichten, denn der Sportclub aus Freiburg steht im Europa League-Finale. Was ist das bitte für ein absoluter Wahnsinn? Der Hammer. Die Szenen beim Abpfiff des Rückspiels zu Hause in Freiburg. Der absolute Wahnsinn. Platzsturm, Jubelstürme, Freudentaumel. Und ich glaube, ganz Fußball-Deutschland, wenn nicht sogar die ganze Fußballwelt, hat sich mit diesen Freiburgern mitgefreut. Unglaubliche Geschichte. Ich finde jetzt schon eines der Themen dieser Saison eine unfassbare Erfolgsgeschichte für diesen Fußballverein. Und wir haben schon so oft hier im Podcast gesagt, man kann doch den Sportclub aus Freiburg eigentlich nicht mögen. Und dementsprechend war ich einfach nur überglücklich, als ich das dann gesehen habe, dass sie es wirklich geschafft haben. Und jetzt bin ich gespannt. Also das wäre eine Geschichte für die Ewigkeit. Ist es jetzt schon eigentlich?
Absolut. Also ich habe gelesen, es waren irgendwie 50 Millionen, die insgesamt mit dieser Saison an Extraprämien bekommen haben, die Freiburger, mit denen man irgendwie nicht planen konnte. Also dieser ganze Europa League Run, Pokal waren sie ja auch im Halbfinale. Das hat dann, glaube ich, auch den Verein wirtschaftlich brutal nochmal gestärkt und auch dahingehend, das vergisst man ja dann manchmal, man hat dann manchmal so das Gefühl, okay, sollten sie jetzt gegen das zumindest finanziell übermächtige Aston Villa verlieren im Finale, dann stehen sie mit leeren Händen da, aber sie haben halt den Verein, kannst halt damit gefühlt einmal sanieren mit dem Geld, was sie jetzt in dieser Saison extra eingenommen haben. Also auch dahingehend ist es halt ein Riesenerfolg, der halt eben auch bleibt, der nicht weggeht, wenn du das Finale nicht gewinnst. Von daher, Wahnsinnssaison. Ich habe gestern erst in der Bundesliga-Sendung, als die Heidenheimer, auf die wir auch noch zu sprechen kommen später, als die gewonnen haben und eben klar war, am letzten Spieltag entscheiden sich alle Absteiger, kam die Statistik rein. Das letzte Mal, dass am letzten Spieltag erst der Abstieg geklärt wurde, war in der Saison 14-15, damals Absteiger Paderborn und der SC Freiburg. Ja, sind dann eben ein Jahr später wieder aufgestiegen und jetzt 10 Jahre später im Europa-League-Finale. Also es ist eine krasse Entwicklung und gerade so ein Vincenzo Grifo, ein Günther, die damals eben schon dabei waren und ja, ist einfach beeindruckend und freut einen total, Ich bin sehr gespannt, wie sie das Finale angehen. Ein Spiel hast du immer eine Chance, kann alles passieren. Aber hat man jetzt auch im Rückspiel gesehen, diese rote Karte nach 6 Minuten gegen Braga, dass die natürlich krass geholfen hat. Aber ja, natürlich Aston Villa, der Favorit, ist halt auch so ein Premier League-Verein, der einfach eine wahnsinnige Finanzpower da hinten dran hat. Und Unai Emery, kann man ja mal kurz sagen, also der Typ ist wirklich ein unfassbarer Trainer. Also ich habe es nicht im Kopf, sein 6., 7., 8. Europa-League-Finale als Trainer?
Irgendwie sowas, ja. Also man weiß eigentlich schon, dass wenn der mit irgendeinem Team, egal welches Team, in der Europa League antritt, da geht es mindestens mal ins Finale.
Kannst du zu Hause bleiben, also
etwas undankbarer Finalgegner sicherlich. Aber du hast es richtig gesagt, da ist alles möglich in einem Spiel. Und es wäre für mich einfach die Geschichte dieser Saison. Und ich wünsche es mir von Herzen für die Freiburger. Es wäre unfassbar. Man hat, wie gesagt, ja schon gesehen, was da für eine Stimmung war, allein aufgrund des Finaleinzugs. Das ist für diesen Verein etwas so Großes und so Unvorstellbares. Damit hat ja wirklich niemand vor dieser Saison gerechnet. Und generell, was da für eine Arbeit auch geleistet wird von Julian Schuster, von den Verantwortlichen seit Jahrzehnten eigentlich schon, da kann man nur den Hut vorziehen und da wünscht sich, glaube ich, jeder neutrale Fan, dass sie sich jetzt auch sogar noch mit dem Titel da belohnen. Es wird verdammt schwer. Es ist der Europa League Experte als Trainer auf der Gegenseite und Aston Villa natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch wirtschaftlich, finanziell mit den Möglichkeiten. Aber alles ist möglich und die Freiburger spielen in dieser Saison so gut, so konstant, haben das schon so oft jetzt auch in der Europa League international gezeigt, dass man sich zu Recht Hoffnungen darauf machen darf. Ja, dann haben wir diesen kurzen Exkurs abgeschlossen und können uns jetzt ganz in Ruhe der Bundesliga widmen.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Denn da geht es ja auch noch richtig zur Sache. Ich hatte es eingangs mal erwähnt, die Bundesliga neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt, Entscheidungen werden getroffen, beziehungsweise noch vertagt, auf den letzten Spieltag nämlich. Sowohl oben als auch unten ist noch eine ganze Menge drin. Und ich möchte mal beginnen mit den Stuttgartern. Denn die haben einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. 3:1 zu Hause gegen Leverkusen, das direkte Duell um Platz 4, um die Champions League. Und das konnten die Stuttgarter für sich entscheiden und stehen eben jetzt auf genau diesem Platz 4 dadurch und haben alles in der eigenen Hand. Das bessere Torverhältnis als die Hoffenheimer, die direkt dahinter auf Platz 5 lauern, aber eben die Leverkusener durch diesen Sieg 3 Punkte distanziert und jetzt die besten Karten wieder in der Königsklasse spielen zu können im nächsten Jahr. Also ein big, big, big Points für die Stuttgarter und ja, ein tolles Achievement, sage ich mal auch, für sie selbst diese ganze Saison, die wirklich stark ist, jetzt auch quasi selber veredeln zu können mit dem Königsklasseneinzug.
Ja, brutal, brutale Performance da im Heimspiel, nachdem man wirklich, ich glaube, was war es, 1. Minute, 2. Minute in Rückstand gerät, 1. sogar durch Garcia.
Ja, direkt zum Start.
Da konnte man schon denken, krass, Leverkusen nach diesem dominanten Spiel da gegen Leipzig schlägt jetzt den nächsten direkten Konkurrenten, aber Stuttgart hat es dann wahnsinnig gut gedreht, hat echt viele Chancen sich rausgespielt und dann auch zweite Hälfte das sehr, sehr kontrolliert runtergespielt. Da kam auch gar nichts mehr von Leverkusen. Waren ein paar witzige Szenen oder kuriose Szenen dabei irgendwie. Allen voran für mich diese VAR-Überprüfung, die, ich glaube, Robert Schröder, genau, war der Schiedsrichter. Hast du gesehen, wie er den verkündet hat, die Abseitsstellung von Undav?
Ja, so ist überragend, einfach.
Also irgendwie das ganze Publikum gebaitet erstmal gesagt, ja, nach Überprüfung der Bilder lag kein Foul, kein Offensivfoul vor und dann alle, hey, oder so, jedoch, jedoch, hat er dann so ein paar Mal gesagt, damit die Leute sich wieder einkriegen.
Ja, richtig, das ganze Stadion einfach erstmal
eine gebaitet. Abseitsstellung, also, oh. So ein bisschen wie unsere Spieltagssieger und Verlierer, der Bumper, der da mal reinläuft. Also, oh. Ja, war sehr lustig. Wir hatten noch ein sehr krasses Foul, in Anführungszeichen, an Stiller da von Tabsoba, der den Ball klärt und ihm danach halt mit offener Sohle ans Bein springt. für mich in Ordnung, da nichts zu geben, aber es ist halt irgendwie einfach unglücklich, dass sowas halt teilweise glatt rot ist und teilweise nicht mal ein Foul. Und das ist halt scheiße. Also das muss unbedingt überarbeitet werden, beziehungsweise man muss sich einfach klar werden, wann sowas ein Foul ist. Tabsoba schlägt ja einfach den Ball weg und auch so ein bisschen im Fallen tritt dann Stiller da wirklich auch gefährlich ans Bein. Der knickt ein bisschen um im Sprunggelenk, auch knieseitig super gut aus. Konnte dann zum Glück weitermachen, aber da sieht halt einfach, finde ich, die Gesetzgebung, die sportliche, sieht da nicht gut aus, wenn du halt teilweise für sowas rot gibst und teilweise für sowas gar keinen Foul gibst. Aber das nur so als kleine Anmerkung.
Ja, bin ich bei dir. Das ist halt immer dann ein bisschen unglücklich, weil man will ja auch irgendwie eine Art von Linie entwickeln und haben, wo man dann auch sehen kann als Fan, okay, das ist jetzt rot, das ist jetzt gelb, das ist jetzt faul und so weiter. Und solche Szenen helfen dann natürlich nicht, dass dann das manchmal so und manchmal 180 Grad gedreht entschieden wird. Aber ja, am Ende bleibt der sportliche Erfolg der Stuttgarter. Wie gesagt, ich muss auch sagen, nach der Leistung von Leverkusen zuletzt gegen Leipzig habe ich die Leverkusener schon leicht favorisiert sogar gesehen in diesem Spiel. Und es war eben das von mir so oft zitierte 6-Punkte-Spiel. Da ging es wirklich so gesehen schon um alles. Wie gesagt, jetzt müssen die Leverkusener da auf Schützenhilfe hoffen. Sie sind tordifferenztechnisch noch dran an den Stuttgartern. Das heißt, sie können auch noch an ihnen vorbeiziehen, sollte der VfB verlieren am letzten Spieltag in Frankfurt. Auch nicht das allerleichteste Spiel, denn da geht es ja auch um einiges. Aber wie gesagt, die Stuttgarter jetzt gerade in der Pole-Position und dementsprechend auch mein erster Spieltagssieger.
Mein erster Sieger auch aus dem Ländle, der erste FC Heidenheim. Ich habe es hier vor ein paar Wochen so ein bisschen ja, mir gewünscht eigentlich, dass es da vielleicht doch nochmal eng wird. Und jetzt ist es richtig eng. Und das ist, ja, als unbeteiligter Zuschauer, ich verstehe, dass es als Fan einer dieser drei Clubs da unten ganz anders sein wird. Und ich will da auch niemandem auf die Füße treten. Aber ich finde es enorm geil, dass es so spannend jetzt da unten ist. Heidenheim mit dem 3-1 in Köln. War so ein bisschen auch mein Gedanke vor ein paar Wochen eben noch, dass sie in Köln und jetzt dann zu Hause gegen Mainz halt zwei Gegner haben, die im Mittelfeld stehen, die gerettet sind und da vielleicht dann einfach auch irgendwo menschlich nicht der gleiche Hunger ist wie bei den Heidenheimern, die ja wirklich ein tolles Spiel gemacht haben. Und gerade durch dieses 3-1, durch dieses zweite Torunterschied eben dann sogar an St. Pauli vorbeigezogen sind. Gleiche Tordifferenz, aber eben mehr geschossene Tore. Die Heidenheimer ja sowieso in den letzten Wochen absolut entfesselt, was die Offensive angeht. Das ist ja ist schon sehr, sehr stark. Ein Tor weniger geschossen zum Beispiel als Mainz. 6 Tore weniger als Freiburg. Also da sind sie schon richtig stark unterwegs. Und ja, es ist einfach toll, dass diese Mannschaft so am Leben ist und jetzt entsteht halt auch durch diese Situation am letzten Spieltag mit Wolfsburg und Pauli im direkten Duell die ganz kuriose Ausgangslage, dass wenn die beiden unentschieden spielen und Heidenheim gewinnt, sie in die Relegation kommen. Wenn es einen Sieger gibt im Parallelduell, dann sollte Heidenheim auf Pauli hoffen, weil die eben die schlechtere Tordifferenz haben, dann könnte Heidenheim da auch ein bisschen leichter noch selber mit einem Sieg vorbeiziehen. Aber es ist unfassbar spannend, Heidenheim auch mit einem Heimspiel. Das wird, glaube ich, richtig geil in der Woche.
Ich finde es wirklich unglaublich, dass wir am 33. Spieltag gerade darüber reden, dass Heidenheim noch die Chance hat, die Klasse zu halten. Da bin ich ehrlich, da habe ich nie im Leben dran geglaubt. Ich habe sie fast von Beginn an weggeredet, als Abstiegskandidat Nummer 1 festgelegt. Und ja, das sah auch über weite Strecken der Saison so aus. Aber was die in den letzten Wochen machen, wie die als Mannschaft funktionieren, wie die sich am Leben gehalten haben, verdient meinen allergrößten Respekt. Ich muss sagen, nach diesem Run jetzt der letzten Wochen drücke ich denen eigentlich gefühlt schon am meisten die Daumen jetzt im Abstiegskampf. Das ist wirklich unfassbar, wie sie sich da in diese Rolle auch reingebissen haben und wie sie es geschafft haben, als Mannschaft nie gezweifelt an Trainer, an der eigenen Qualität, auch nie irgendwie falsche Ansprüche gehabt, sondern einfach nur gesagt, hey, es ist nicht leicht, wir sind in der absoluten Außenseiterrolle, aber wir als Mannschaft kämpfen uns da irgendwie noch wieder zurück. Und jetzt haben sie wirklich die Chance, das noch zu veredeln mit der Relegation. Ich kann nur meinen Hut ziehen, weil ich bin ganz ehrlich, damit habe ich nie im Leben gerechnet. Und es ist unglaublich, dass sie das jetzt noch geschafft haben und zumindest diese Chance auf einen möglichen Klassenerhalt überhaupt noch haben.
Man merkt einfach, dass da alles passt, dass die alle mit einem Respekt voreinander und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung halt irgendwie in diese Spiele gehen. Und man ist, glaube ich, irgendwie hat man das Gefühl schon sehr im Reinen mit sich. Und dass man dann jetzt einfach da nochmal so rankommt, ist einfach krass. Aber sie haben einfach diese Herangehensweise, dass du eben, egal wie es aussieht, solange es nicht rechnerisch unmöglich ist, spielt man einfach weiter. Und auch wenn man jetzt zurückdenkt, so vor einer Woche dieses Unentschieden in München, so klar, man hätte da gewinnen können, dann wären sie jetzt 2 Punkte vorne dran, aber vorher hat da jeder mit einer Niederlage gerechnet und dann wären sie jetzt halt hinten dran. Dann müssten sie jetzt eben auf das Unentschieden hoffen und hätten bei einem anderen Ausgang keine Chance. Also das sind dann alles so kleine Bausteine, die sie irgendwie aufeinander gesetzt haben und ja, kann ich nur so wiederholen, wie du es gesagt hast. Riesenrespekt und ja, wird man dann am letzten Spieltag sehen, ob sie da wirklich so ein Feuer entfachen können. Ja, löst natürlich auch so ein bisschen Druck aus auf die Mainzer, die da jetzt nicht irgendwie sich hinstellen können und sich abschlachten lassen, weil dann kriegen sie, glaube ich, Post von dem einen oder anderen Verein. Aber ja, wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann gehe ich über zu meinem zweiten Sieger und der hat ja vor allem vor dem Spieltag schon sich für mich als Sieger etabliert und das ist Niklas Süle, der ja sein Karriereende bekannt gegeben hat nach dem letzten Spieltag, also nach dieser Saison mit 30 Jahren. Natürlich denkt man sich da erstmal, schon ganz schön jung, eher ungewöhnlich. Er hat natürlich zum einen auch eine verletzungsgeplagte Karriere gehabt oder zumindest immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und dann glaube ich, was vor allem auch eine große Rolle spielt, ist seine Persönlichkeit, auch die Art und Weise, wie er immer gesehen wurde, wie die Medien auch dann schon auch immer auf ihm rumgehackt haben, gerade was so Fitnesszustand und Ernährung und sowas anging, glaube ich, hat er einfach keine Lust mehr und hat, finde ich, wie man das so gemerkt hat in diesem Interview mit Sebastian Hellmann in seinem Podcast, dass ihm das einfach auch ziemlich mitgenommen hat immer. Ich fand es auch irgendwie total spannend, dass er nochmal über diese Szene da geredet hat in Sinsheim, als er den Handelfmeter als er irgendwie gestürzt ist und diesen Handelfmeter verursacht hat, haben sie ihn danach in der Kabine irgendwie dann untersucht, diesen Schubladentest gemacht, den man macht, um zu gucken, das erste Anzeichen, ob es ein Kreuzbandriss sein könnte. Da standen die Zeichen wohl auf Kreuzbandriss und dann hat er einfach total ehrlich irgendwie erzählt, was das mit ihm gemacht hat. Wäre der Dritte gewesen in seiner Profikarriere, hat dann irgendwie gesagt, er hat erstmal 10 Minuten unter der Dusche geweint und so. Einfach total, total emotional und einfach schön irgendwie, dass ein Profifußballer so krass dann auch seine Emotionen teilt, sich so verletzlich zeigt, fand ich total toll. Und ich finde, ehrlich gesagt, habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass er nicht nochmal woanders unterschreibt, weil ich glaube, weder ist er der Typ, der Lust hat, sich da jetzt nochmal so krass zu plagen, um wieder halt in einen Fitnesszustand zu kommen, in dem ihm keiner dauernd irgendwie einen Strick draus dreht, noch braucht er das. Also ich glaube, das Fußballgeschäft hat ihn einfach gezeichnet und er hat natürlich mehr als genug Geld verdient, um jetzt aufhören zu können. Und deswegen ist es für mich die einzig richtige Entscheidung und ich hätte es eher ein bisschen komisch gefunden, wenn er sagt, ja klar, ich unterschreibe jetzt nochmal in Mainz für 3 Jahre, um halt irgendwie einfach so alibimäßig weiterzumachen. Ich glaube, er hat einfach genug vom Profifußball und hat auch genug vom Profifußball bekommen in beide Richtungen und deswegen ist er für mich Sieger, weil er das Ganze ehrlich und auch sehr emotional irgendwie dann verkündet hat und wollte ich deswegen einfach mal hervorheben.
Riesigen Respekt an Niklas Süle und ich habe mich auch schon gefreut, als ich gesehen habe, dass du ihn als Sieger aufgeführt hast, weil du es gerade auch perfekt beschrieben hast. Ich glaube, das ist die logische Konsequenz aus dem, was er jetzt auch über Jahre durchmachen musste, nicht nur aufgrund seiner Verletzungshistorie, die sicher auch ein Teil des Ganzen ist, aber eben auch aufgrund dieses gesamten medialen Echos oder auch das Echo vieler Fans, die einfach absolute Scheiße in den sozialen Medien dann auch über ihn geschrieben haben. Und natürlich kann ich auch immer so ein bisschen beide Seiten sehen, weil der einzige Punkt, der für mich da so ein bisschen greifen könnte, ist, dass er eben extrem viel Geld verdient und es dann einfach extrem unprofessionell ist, wenn er nicht die von ihm geforderte sportliche und körperliche Leistung erbringt. Aber ich glaube, da will ich jetzt auch, um Gottes Willen, nicht Hobby-Psychologen-mäßig oder sowas irgendwas anbringen, aber das hat man jetzt auch nochmal gerade in diesem Podcast gesehen, dass das ja einfach auch eine enorme mentale Komponente ist, die dahinter steht bei Niklas Süle, die auch mit reinspielt in diese Entscheidung. Und das verdient auch einfach meinen größten Respekt. Und ich finde es toll, dass er es auch so offen kommuniziert, verkündet hat. Und man kann ihm jetzt einfach nur alles erdenklich Gute wünschen, vor allem natürlich Gesundheit und ganz viel positive Energie, die er jetzt hoffentlich daraus ziehen kann, dass er eben nicht mehr in diesem Karussell-Profi-Fußball funktionieren muss. Und ihm auch einfach gratulieren zu einer riesigen Karriere. Der ist 5-mal deutscher Meister geworden, der ist Champions-League-Sieger geworden, war zu seiner Zeit einer der besten Innenverteidiger der Welt und hat ganz, ganz viel großartige Erfolge nachzuweisen, auf die er zurückblicken kann in seiner Karriere. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, großen Respekt an ihn, dass er das auch so klar kommuniziert und dass er das auch so klar mit sich im Reinen, so wirkt es auf mich, beschlossen hat. Und dementsprechend, ja, auch fand ich eine schöne Geste, sage ich jetzt mal. Was heißt Geste? Ist immer, das wirkt schon fast zu negativ. Aber dass er jetzt auch nochmal die Einwechslung bekommen hat, ja, beim letzten Heimspiel der Dortmunder. Und Niko Kovac wird sicherlich jetzt auch nicht sagen, ja, ich mach das mal, damit du hier noch dein letztes Spiel bekommst, sondern das ist ja auch nach wie vor noch ein Profifußballer, der sicher auch noch seinen sportlichen Wert eben hat und seine Daseinsberechtigung auf dem Platz. Aber trotzdem, mit diesem ganzen Drumherum, was es da vorher gab, ist es einfach auch eine tolle Geste von Kovac und natürlich nochmal schön für ihn da auch auf dem Platz, sich von den Fans verabschieden zu können.
Also der Niklas Süle würde nicht beim BVB im Kader stehen. Der hat ja auch eben in diesem Spiel gegen Hoffenheim vorher gespielt, wenn der nicht fit wäre. Also bei ihm sieht es halt schnell so aus, als wäre er nicht fit, aber wir dürfen ja nicht den Fehler machen zu tun oder zu denken, der wäre irgendein Fettsack, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und nur Chips frisst und dann halt ab und zu mal 20 Millionen im Jahr bekommt und irgendwie bei Dortmund in der Bundesliga auflaufen darf. Das ist natürlich absolut übertrieben. Ich glaube, Niklas Süle ist natürlich jetzt absolute Unterstellung, aber ich glaube, das ist einer, bei dem früh klar war, dass der ein Riesentalent hat im Fußball. Mit Sicherheit hat er als kleiner Junge angefangen, weil es ihm Spaß macht. Aber ich glaube, der hat dann auch irgendwann gemerkt, ich kann das einfach sehr gut und deshalb mache ich das weiter. Und ich glaube nicht, dass er mit dem gleichen Feuer für Fußball brennt, wie vielleicht manch anderer. Und deshalb vielleicht eher einfach diesen Weg weitergegangen ist, weil er wusste, dass er es gut kann. Das hörst du in anderen Sportarten auch immer mal wieder, dass zum Beispiel in der NBA kann ich mich da an Beispiele erinnern, wo die Leute gesagt haben, ich war einfach früh sehr gut darin. Mir haben Leute gesagt, damit kannst du viel Geld verdienen. Natürlich macht es dir auch Spaß, aber es ist natürlich auch eine Menge Arbeit und deshalb machst du das weiter. Und ich glaube, wenn er absoluter Vollblutfußballer wäre und sagen würde, ich lebe diesen Sport mehr als alles andere, dann würde der jetzt auch nicht aufhören. Und deshalb, weil das vielleicht nicht so ist, ist es völlig legitim zu sagen, es reicht mir jetzt. Er hat ja auch ein bisschen seine Familie, seine Kinder angesprochen, mit denen er halt noch was machen will. Und wenn du halt so viele Knieverletzungen hinter dir hast, bist du halt auch fürs Alter dann schon eingeschränkt körperlich. Und deshalb absolut verständlich, dass er jetzt sagt, hat genug Fußball gespielt, Profifußball für sein Leben.
Ja, finde ich genau so, wie du sagst, richtig. Und springe weiter zu meinem nächsten Sieger. Und das sind die Leipziger. 2-1 gewonnen zu Hause gegen St. Pauli und damit die Champions League sicher gemacht. Und das ist, finde ich, ein richtig, richtig großer Erfolg für RB. Man erinnere sich daran, letztes Jahr das internationale Geschäft komplett verpasst, erstmalig. Neun Trainer mit Ole Werner und dann mal gleich Platz 3 gesichert und zurück in der Champions League. Das ist richtig, richtig hoch anzurechnen, was Ole Werner da auch geschafft hat. Und es gab Phasen in der Saison, wo das auch nicht unbedingt ja, so aussah, als ob sie es schaffen würden. Am Ende haben sie es noch hinbekommen und sich jetzt eben belohnt durch den Heimsieg. Und da kann man einfach nur lobende Worte für finden, für die Arbeit von Ole Werner in dieser Saison und auch für das Auftreten von RB Leipzig, gerade in den letzten Wochen.
Ja, absolut. Also du hast richtig gesagt, wenn man die Vorsaison anschaut, ich habe mir gerade nochmal die Abschlusstabelle der letzten Saison angeschaut und die Leipziger damals 51 Punkte nach 34 Spieltagen, da haben sie jetzt schon 10 mehr und man muss immer wieder betonen, dass sie eben Šeško, Simmons, Openda Spieler abgegeben haben, die in der Bundesliga groß aufgespielt haben, die gestandene überdurchschnittliche bis Weltklasse Fußballer waren und ja, sich dann einfach kreativ verstärkt haben. Ich habe vor der Saison ja gesagt, dass es ein horrend schlechter Transfersommer ist und so eingehen wird in die Geschichte der Leipziger. Da lag ich komplett daneben, zumindest bei vielen Namen. Aber dass sie das dann so umgedreht haben, auch mit Ole Werner, wo wir uns auch, glaube ich, alle nicht ganz sicher waren, ist schon absolut, ja, schön zu oder positiv zu bewerten, ihnen dafür Komplimente auszusprechen und deshalb ja, starke Saison von den Leipzigern, die ja, vielleicht jetzt am letzten Spieltag dann einen Gang zurückschalten gegen den SC Freiburg, für die es ja noch ein bisschen was geht.
Ja, möglich ist es. Wer weiß. Die Leipziger haben ihr Ziel erreicht, die Freiburger sind noch auf dem Weg und mein nächster Spieltagssieger ist eine Siegerin. Marie-Louise Ether hat gewonnen mit Union Berlin und ist damit die erste Trainerin in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, die einen Sieg feiern darf. Und ich finde, das sollte man auch hier feiern. Historisches, schönes, versöhnlicher, fast schon Abschluss. Gut, ist der vorletzte Spieltag, aber für Union auch ein wichtiger Sieg. Jetzt auch mal nach vielen Wochen der Enttäuschungen, möchte ich es mal nennen. Also die haben schon sehr, sehr lange auf den Sieg warten müssen. Der letzte war am 26. Spieltag gegen jene Freiburger, die du eben angesprochen hast. Und jetzt haben sie es eben mal wieder geschafft, 3 Punkte einzufahren. Marie-Louise Ether, historisches und dementsprechend meine Spieltagssiegerin.
Ja, zu Recht. Kann man, finde ich, so ähnlich argumentieren, auch wie wir es letzte Woche gemacht haben, als sie einen Punkt geholt haben und sie da so diesen schlechtesten Start eines neuen Trainers oder einer neuen Trainerin bei Union abgewendet hat und jetzt hat sie noch ihren Sieg geholt. Das ist einfach schön und für mich vor allem auch immer positiv zu bewerten, weil sie dann nicht mit diesen negativen Schlagzeilen rechnen muss, die zum Teil auf jeden Fall auch daher kommen, dass sie eine Frau ist und dass Leute ihr nichts zutrauen. Und dass man sich mit diesem Müll dann nicht auseinandersetzen muss, ist für alle eine gute Nachricht. Und deswegen ist sie dahingehend auch eine Siegerin. Und irgendwie auch schön, dass sie dann jetzt nächste Woche zu Hause sich verabschieden kann von den Fans, von denen sie ja dann sich nur so halb verabschieden muss, weil sie dann eben ab kommender Saison bei den Frauen trainiert. Und die spielen ja auch an der Alten Försterei. Also für sie wird es keine große Umstellung, aber auf jeden Fall jetzt schön, dass sie diesen Sieg einfach mal eingefahren hat und dann auch so ein bisschen ohne Druck dieses letzte Heimspiel genießen kann. Denn da geht's gegen meinen dritten Sieger und da gibt's wahrscheinlich eine Watschen, so wie die gerade drauf sind. Der FC Augsburg ist mein dritter Sieger. Und ja, also was Manuel Baum mit denen gemacht hat, ist unglaublich. Michael Gregoritsch zum 100. Mal aus irgendeinem anderen Verein ausgegraben und der schießt direkt wieder die Tore. Es ist absurd. Also die sind jetzt einfach seit 6 Spielen ungeschlagen, darunter 4 Siege. Das ist brutal, was die da spielen. Auch jetzt wieder dieses Heimspiel gegen Gladbach. Auch da noch 2 Tore aberkannt bekommen, 3-1 gewonnen. Die Gladbacher auch erst in der Nachspielzeit mit ihrem Trosttreffer. Also ja, beeindruckend, was da abgeht gerade in Augsburg. Haben eine wahnsinnige Energie in ihrem Spiel. Und was Michael Gregoritsch da macht, ist wirklich beeindruckend. Und deshalb glaube ich, es wird natürlich irgendwo spannend, irgendwie am letzten Spieltag. Auch da, was Platz 7 angeht, sind noch 3 Mannschaften in der Verlosung. Also generell, ja, super geil, wie viel da noch offen ist am letzten Spieltag. Ja, mega. Hast eben die letzten drei, die punktgleich sind. Da hast Plätze 7 bis 9, die einen Punkt auseinander sind. Die Freiburger da mit der Nase vorn. Und dann eben noch die Plätze 4 bis 6, die noch die Champions League und die Euroleague unter sich ausmachen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und was die Form angeht, traut man es den Augsburgern absolut zu. Dass Freiburg in Leipzig gewinnt, zu Hause gegen Leipzig gewinnt, ist nicht unbedingt gesagt. Frankfurt, ja, Timmy der Wahl. Experten sagen, er ist tot. Ich finde, das kann man über die Frankfurter auch sagen. denen traue ich gar nichts mehr zu, auch nicht gegen Stuttgarter, die mindestens einen Punkt brauchen, um die Champions League fix. Nee, stimmt gar nicht. Die Hoffenheimer spielen ja noch parallel und sind punktgleich. Also die Stuttgarter brauchen einen Sieg, um sicher zu haben. Deswegen sehe ich da keine Chance, dass Frankfurt da irgendwas holt. Und deshalb glaube ich, hat der FCA gute Chancen. Und das ist unglaublich, wie die sich aus dem Abstiegskampf da rauskatapultiert haben und jetzt tatsächlich noch über die Conference League realistisch nachdenken dürfen, ist aller Ehren wert. Und man kann halten vom FCA, was man will. Das ist die letzten Wochen wirklich sehr ordentlich anzuschauen und hat alles Hand und Fuß. Und sie erarbeiten sich und verdienen sich diese Ergebnisse absolut. Und deshalb kann man da auch nicht wirklich groß was kritisieren.
Nee, im Gegenteil. Also ich muss einfach immer wieder grinsen. Das ist für mich irgendwie die augsburgischste Saison der Welt mal wieder. Wo man am Anfang immer wieder denkt, oh, es ist jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, wo sie wirklich in Richtung Abstieg gehen müssen und ein bisschen zittern müssen. Und am Ende reden wir darüber, dass sie sich fürs europäische Geschäft qualifizieren können. Absoluter Wahnsinn. Manuel Baum, Legende. Ich weiß nicht, wie er das da umgebogen hat, das Ding. Aber dass sie jetzt wirklich noch über Platz 7 nachdenken können und die Chance darauf haben, ist der absolute Wahnsinn. Du hast es schon angesprochen. Ich gehe mal direkt über in meinen ersten Spieltagsverlierer. Das sind nämlich die Freiburger, denn die hätten die Chance gehabt, eben jenen besagten Platz 7 fix zu machen an diesem Spieltag. Schön für den neutralen Zuschauer, dass jetzt an dieser letzten großen Konferenz dann nochmal so viele Entscheidungen offen sind. Für die Freiburger, ja, vielleicht noch ein bisschen im Freudentaumel vom Europa-League-Finaleinzug gewesen, aber sie wollen das natürlich nächstes Jahr nach Möglichkeit wieder haben. Da haben sie jetzt zwei Chancen, das Ganze zu realisieren, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn sie das Ding wirklich gewinnen sollten, dann spielt Freiburg im kommenden Jahr in der Champions League. Das wäre natürlich nochmal was Riesengroßes für den Verein. Aber sie sind eben über die Liga noch nicht sicher wieder im internationalen Geschäft, weil sie es verpasst haben, gegen die Hamburger zu gewinnen. Für den HSV ging es so gesehen auch um nichts mehr, aber es war natürlich auch für die nochmal ein großes Fest zum Abschied, also zum Abschluss dieser Saison zu Hause, nochmal diesen Sieg feiern zu können, aber für die Freiburger extrem bitter. Denn hätten sie da die drei Punkte geholt, dann wäre eben Platz 7 sicher. Und dementsprechend, nach dem großen Jubel vorhin, dem Finaleinzug in der Europa League hier als Spieltagsverlierer zu führen, denn ja, jetzt müssen sie selber nochmal zittern. Und auch wenn RB schon jetzt quasi fix auf Platz 3 ist, leicht ist es sicher nicht am letzten Spieltag dann nochmal gegen die Leipziger. Also es bleibt weiterhin spannend. Dementsprechend die Freiburger hier mein erster Verlierer.
Ja, man hätte sich halt schon Fallnetz irgendwie aufbauen können, spannen können für das Europa-League-Finale, dass man da einfach, glaube ich, schon auch mit ein bisschen weniger Druck reingehen kann, einfach nur für den Kopf. Ich habe vorhin gesagt, gerade dieser finanzielle Part spielt eine große Rolle, aber wenn man jetzt mal aufs Sportliche geht, dann wäre das, glaube ich, schon gut gewesen für die Spieler, so zu wissen, okay, man hat quasi diese Europa-Conference-League-Qualifikation, die man sicher hat, so ist es jetzt verschoben auf den letzten Spieltag. Und du hast richtig gesagt, also Leipzig nicht ohne der Gegner, auch wenn die durch sind und nicht mehr um irgendwas spielen. Plätze 1 bis 3 sind ja die einzigen drei Plätze, die schon in Stein gemeißelt sind. Der Rest kann sich noch verschieben. Und deswegen, ich bin sehr gespannt und freue mich enorm auf dieses letzte Wochenende, dass ich wirklich seit einer Ewigkeit mal wieder einfach nur als Fan gucken kann, weil ich im Kurzurlaub bin und wirklich nichts arbeiten muss. Was, du wirst es genauso kennen, Anton, eine Seltenheit
absolut,
ist.
Absolut, ja. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich da nicht auf der Arbeit sein muss, sondern das einfach als Fußballfan genießen kann und aufsaugen kann, was da noch so passiert. Ich freue mich einfach riesig drauf. Und es ist schön, dass wir diese Konstellation haben. Ich springe nochmal weiter drücke ein bisschen auf die Tube. Mein nächster Spieltagsverlierer sind die Kölner. Ja, wir haben es schon grob angerissen. Einfach nur, weil, ja, diese Niederlage zu Hause gegen Heidenheim jetzt auch wirklich auf die Stimmung drückt. Und es hieß mal, beim Klassenerhalt bleibt René Wagner vermutlich sogar auch über den Sommer hinaus Trainer. Da ist jetzt schon wieder so ein bisschen großes Fragezeichen hintergerückt. Dieses letzte Heimspiel jetzt gegen Heidenheim so zu verlieren, generell die letzten Wochen, sie haben es zwar geschafft, sie bleiben da überm Strich, das ist schon mal gut, denn das war absolut das einzige und größte Saisonziel. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine euphorische Glückseligkeitsstimmung herrscht beim FC. Dementsprechend, ja, bleibt es weiterhin spannend. Sie haben jetzt noch das letzte Spiel bei den Bayern. Gut, da kann man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass es da vielleicht nochmal den positiven Abschluss gibt, ergebnistechnisch. Obwohl, wer weiß, die Bayern haben ja auch immer mal wieder in den letzten Wochen so ein paar Spiele mit drin gehabt, wo es auch möglich war, sie zu schlagen. Nichtsdestotrotz einfach, ja, ein bisschen viele Fragezeichen gerade bei den Kölnern, auch was die Trainerposition angeht. Und sie können zufrieden sein, sie haben es geschafft, die Klasse zu halten, das ist top.
Als Aufsteiger. Aber,
genau. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist noch so ein bisschen eine unsichere Zukunft. Und dementsprechend habe ich sie hier jetzt nochmal mit reingenommen.
Ja, verstehe. Ich war auch nach dem Spiel am Sonntag so ein bisschen seltsame Stimmung. Ja, Thomas Kessler wollte da nicht so richtig Einblicke geben, was so die Trainersuche angeht, beziehungsweise ob es mit René Wagner weitergeht. Ich glaube, auch das ist dann so ein Thema. Es ist irgendwie sehr ungewiss, obwohl ja die Tatsache, dass man dann am vorletzten Spieltag sicher war, durch die Ergebnisse von Pauli und Wolfsburg, ja, als Aufsteiger ist ja eigentlich top. Das hätte jeder FC-Fan unterschrieben, glaube ich. Deshalb irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das wird sich dann über den Sommer auf jeden Fall beruhigen, wenn dann ein bisschen klarer ist, wie die Richtung ist, die man anstrebt. Und dann müssen wir schauen, ob es im nächsten Jahr, in der nächsten Saison wieder für den Klassenerhalt reicht. Ist ja dann oft so die zweite Saison ein bisschen schwieriger, aber insgesamt natürlich völlig in Ordnung. Aber die Stimmung ist gerade nicht so gut, wie man eigentlich meinen könnte. Deswegen voll verständlich, dass du sie hier mit reingenommen hast. Ja, schlechte Stimmung, das kann man natürlich auf alle Verlierer irgendwie projizieren. Mein erster, über den haben wir auch schon viel geredet, die Leverkusener. Das Spiel gegen Stuttgart haben wir zu Genüge thematisiert, aber das ist natürlich enorm bitter, weil eben auch die Hoffenheimer parallel gewonnen haben, ist man da jetzt 3 Punkte hinten dran. Tordifferenz, hast du vorhin gesagt, ist so, dass man bei einer Niederlage Hoffenheims und Stuttgarts und einem Sieg der Leverkusener automatisch auf 4 springt, aber das, ja, ist dann natürlich schon sehr viel wünschen und hoffen, und deshalb kann man schon davon ausgehen, dass sie ihre Champions League Chancen verspielt haben in diesem direkten Duell. Ich meine, sie waren lange irgendwie so ein bisschen hinter diesen anderen Teams, deshalb glaube ich, war es jetzt nicht der ganz große Fumble von Leverkusen. Hat eigentlich auch schon nicht gut angefangen, die Saison mit der Ten Hag Nummer, und Hülmann war auch irgendwie nie so richtig fest im Sattel, obwohl es okay lief eigentlich unter ihm. Man liest auch jetzt, dass sie möglicherweise sich auch von ihm im Sommer wieder trennen. Also da ist irgendwie keine Ruhe drin bei den Leverkusenern, und deshalb passend, dass sie hier dann dieses direkte Duell verspielen und dann möglicherweise auch nur Europa League spielen, was aber ehrlich gesagt für diese Mannschaft vielleicht ein bisschen besser ist.
Ja, genau, das ist so ein bisschen das, was ich am Ende, zu dem Schluss ich am Ende auch gekommen bin, dass es fast schon vielleicht besser ist, diesen bisschen Rebuild ist es ja auch in der Europa League durchzuführen, weil man da vermutlich mehr Erfolgserlebnisse einsammeln kann. Aber natürlich müssen wir nicht drüber reden. Jede Mannschaft, die da gerade steht, will auch in die Champions League, nicht nur finanziell, sondern einfach auch, weil es das Größte ist, weil du damit auch Spieler zu dir lotsen kannst und. Dementsprechend, klar, die Leverkusener vielleicht einer der größten Verlierer dieses Spieltags, weil es eben auch dieses direkte Duell mit den Stuttgartern war und sie jetzt es nicht mehr in der eigenen Hand haben und hoffen müssen auf andere Ergebnisse. Und das hat man natürlich nie gerne.
Ja, ich bin einfach gespannt, wo Sandro Wagner dann ab Sommer Trainer wird. Köln oder Leverkusen. Also eins von beiden wird, glaube ich, passieren.
Ich hoffe, dass er wieder zurückkommt. Ich würde mich freuen. Und dem Podcast würde es sicher auch
gut tun. Das würde dem Podcast sehr gut tun. Ich würde sagen, bevor ich oder wir zu unseren beiden letzten Verlierern kommen, mache ich mal einen anderen noch, schiebe ich noch rein, damit der einfach aus dem Weg ist. Ich habe da auch überlegt, wen nimmst du rein? Die Bremer wollte ich eigentlich nicht als Verlierer nehmen, obwohl sie grottenschlecht gespielt haben. Wollte ich ganz gerne sie nicht als Verlierer nehmen, weil sie eben die Klasse gehalten haben durch die Inkompetenz anderer. Aber Yuki Nari Sugawara hat auf jeden Fall noch einen Verlierer verdient, sich nach 4 Minuten dem Gegner in die Kniekehle zu steigen mit offener Sohle und dann verfrüht sich in die Sommerpause zu befördern, ist für ihn vielleicht ganz clever, für die Bremer nicht so wirklich, denn es hätte ja tatsächlich noch in die Hose gehen können, wenn Wolfsburg oder St. Pauli gewonnen hätten an diesem Spieltag. Und so ist es einfach eine super dumme rote Karte, die dich dann in Sinsheim bei einer spielstarken TSG sofort eigentlich auf die Verliererstraße bringt. Sie sind dann auch in Führung gegangen durch den Gefaulten, durch Touré. Bremen hat dann ehrlicherweise einige Chancen gehabt. Justin Ginmar mal wieder mit 40 Torschüssen, die alle mittig auf den Torwart oder neben das Tor gegangen sind. Das ist auch so ein bisschen die Story seiner Saison. Für Unterzahl, fast das ganze Spiel, haben sie es dann okay gemacht. Grottenschlecht, habe ich eben gesagt, das war ein bisschen streng. Aber Sugawara hat ihnen natürlich einen absoluten Bärendienst erwiesen und deshalb für mich hier noch ein Verlierer. Und jetzt würde ich sagen, können wir nochmal zu den letzten beiden kommen. Da steht bei mir der FC St. Pauli, bei dir steht der VfL Wolfsburg. Es läuft alles auf diesen Showdown hin, weil beide ihr Spiel verloren haben. Pauli in Leipzig verloren mit 2-1. Das war auch lange Zeit offensiv zu wenig. Und die Wölfe, die haben ja wirklich eigentlich alles getan gegen die Bayern, um irgendwie was zu holen. Hat dann am Ende nicht geklappt. Aber das war eine krasse Leistung eigentlich.
Absolut, also ich meine, da war es offensiv eigentlich nicht unbedingt zu wenig, nur am Ende steht trotzdem irgendwie die Null auf Seiten der Wölfe. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ob Jonas Urbich nicht auch ein Spieltagssieger wäre, absolut. Also was der da rausgekratzt hat und somit seine Bayern auch lange Zeit im Spiel gehalten hat, ist eigentlich der Wahnsinn. X-Goals von Wolfsburg 3,04 und trotzdem kein einziges gemacht. Eigentlich Wahnsinn. Also sie haben durchaus ein gutes Spiel gezeigt, aber sich nicht belohnt. Und das ist auch so ein bisschen die Story ihrer Saison. Also es war ja nicht alles immer grottenschlecht. Vieles, aber nicht alles. Und am Ende haben sie aber nie geschafft, dann zu punkten, wann es wirklich nötig war. Und jetzt haben sie eben diesen Showdown mit St. Pauli. Und durch den Sieg der Heidenheimer, das macht das Ganze ja noch brisanter, haben wir auch schon durchanalysiert, ist es ja sogar möglich, dass wirklich St. Pauli und Wolfsburg direkt runtergehen. Also eine wahnsinnige Konstellation da am Tabellenende. Und ja, Wolfsburg einfach in den letzten Wochen ist nicht geschafft, diese Situation mit der nötigen Konsequenz anzugehen. Also ne, die beiden Unentschieden jetzt zuletzt, am Ende auch zu wenig. Klar, jetzt die Chance, Platz 16 zu erreichen haben sie immer noch und auch in der eigenen Hand. Das ist ihr großer Vorteil. Aber trotzdem, also ja, müssen wir nicht viel drüber reden, dass diese Saison in Wolfsburg katastrophal ist und sogar noch der Super-GAU jetzt passieren kann mit dem direkten Abstieg, ist ganz, ganz schlecht einfach, muss man sagen. Es ist einfach unglaublich schlecht mit dieser wirtschaftlichen Kraft, die sie haben. Ja. So eine Saison da abzuliefern, ist einfach bodenlos schlecht.
Ein Sieg in der Rückrunde in 16 Spielen, 8 Punkte in der Rückrunde, haben auf St. Pauli 5, auf Heidenheim 6 Punkte verloren in der Rückrunde. Also, wie du gesagt hast, mit dem Kader ist das eigentlich absurd. Und bist du dann in dieser Situation. Also nach der Hinrunde standen die Wölfe auf Platz 11. Das ist völlig bescheuert. Klar, es sind 5 Punkte auf dem Relegationsplatz gewesen, aber trotzdem, die Mainzer übrigens da auch noch auf Platz 17, hatten wir auch letzte Woche das Thema. Völlig bescheuert. Die Augsburger auf Platz 15, sehe ich gerade.
Verkehrte Welt.
Fünftbeste Rückrundenmannschaft der FCA. 15 in der Hinrunde, 28 in der Rückrunde. Beste Rückrunde der Vereinsgeschichte übrigens. Aber wir sind bei den Wolfsburgern und ja, also schießen ein Tor pro Spiel, holen einen halben Punkt pro Spiel in der Rückrunde. Das ist viel zu wenig. Was, finde ich, schon für sie spricht, und das wird enorm spannend, dieses direkte Duell in Hamburg, ja, ist, dass sie einen besseren Fußball spielen, deutlich besseren Fußball spielen als St. Pauli. Also das, was die machen, ist ja wirklich eine offensive Offenbarung. Das ist so schlecht, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, letzte Mal, dass ich so eine schlechte Offensive gesehen habe, war St. Pauli letzte Saison. Sind bei 28 Saisontoren in 33 Spielen, die Paulianer. Sind somit 9 Tore schlechter als die nächstschlechteste Offensive. Die haben die Bremer mit 37. Ja, das ist einfach brutal. Und das ist letztes Jahr das Problem gewesen. Letzte Saison waren sie auch unter 30 Saisontoren. Das kann dann nicht auf Dauer gut gehen. Letztes Jahr waren es einfach deutlich weniger kassierte. Aber ja, so kannst du halt nicht die Klasse halten. Dafür ist die Defensive dann nicht gut genug, dass du so regelmäßig kein Tor schießt oder nur eins. Deswegen habe ich da schon ein bisschen mehr Vertrauen in die Wölfe in diesem Entscheidungsspiel, auch wenn es in Hamburg ist, weil sie einfach individuelle Klasse haben und weil sie, wie man jetzt auch gegen Bayern gesehen hat, sich Chancen rausspielen können. Und ja, wenn sie die dann einfach machen, was natürlich so leicht gesagt ist, dann glaube ich, hat Pauli dem nicht viel entgegenzusetzen.
Das glaube ich auch. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, dass wir in einer Woche schon viel, viel schlauer sind. Denn dann sind alle Entscheidungen final gefallen. Und wir werden das Ganze besprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Denn dieses Saisonfinale, wir haben es jetzt hier hoch und runter analysiert, bietet eben noch auf eigentlich allen Positionen enorme Spannung und Potenzial für absolute Katastrophen, zum Beispiel bei den Wolfsburgern, oder auch Jubelstürme bei dem Kampf um die Champions League oder dem Kampf um Platz 7. Wer weiß, vielleicht sind die Augsburger nächstes Jahr doch international mit dabei. All das werden wir besprechen. Ich freue mich sehr darauf, Moritz, und sage vielen, vielen Dank für diese leichte XXL-Folge hier. Es war aber auch einfach eine Menge, Menge los. Und das Schöne ist, es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Die Bundesliga neigt sich dem Ende zu, die WM in den Startlöchern und wir sind mit dabei. Da freue ich mich sehr drüber.
Der Jumbo Schreiner der Podcast-Folgen war das, aber muss dann auch mal sein, wenn man so viel zu besprechen hat. Von daher ist das nur konsequent. Ich glaube, da würden wir unserer Hörer und Hörerinnenschaft auch Unrecht tun, wenn wir da das Ganze dann so schnell irgendwie abtun. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung so.
Absolut.
Es gibt ja nicht ohne Grund die mal 1,5 mal 2 Geschwindigkeit in den Podcast-Playern eurer Wahl. Also wenn euch das zu lang geht, dann einfach mal uns ein bisschen in Double-Time reden lassen.
Hätten wir als Disclaimer eigentlich vorne ranschneiden müssen. Also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und jetzt das hört, nächstes Mal wisst ihr Bescheid, wenn die Folge so lang ist, drückt einfach auf mal 2. Auch dann sind die Takes nicht weniger wert, würde ich mal behaupten.
Unsere längste Folge ist es definitiv nicht gewesen, von daher glaube ich, alles noch im Rahmen. Unsere beste? Vielleicht, oder? Kommt vielleicht dran.
Ja, das lassen wir doch die Hörerinnen und Hörer gerne entscheiden. Also schreibt uns und danke, dass ihr mit dabei seid.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.
Folgt uns.